Hallo und willkommen zur 27. Folge unseres wunderschönen Podcasts Rehab and Results mit Andrea Wege und Jochen Bender. Jetzt, wo endlich der Sommer kommt, blüht doch bestimmt die Andrea voll auf und ihre Kunden freuen sich, in ihrem Räumchen zu trainieren.
Ich habe heute zwei Kunden, ich sage immer schön, in die Freiheit entlassen. Nein, natürlich nicht. Aber die Trainingseinheit heute, die letzte gehabt mit zwei Kunden. Und ich gehe ja da, also das ist ja wirklich immer so mit einem lachenden und einem weinenden Auge, finde ich. Also ich freue mich tierisch über diese Mega-Fortschritte und dass sie mich da nicht mehr brauchen. Aber trotzdem, man gewöhnt sich ja doch über eine gewisse Zeit halt an die Leute. Ne? Und dann, ja, bin ich immer doch ein bisschen traurig, wenn sie alle wieder gehen. Aber ja, das ist nun mal so das Los unseres Jobs. Nicht wie viele andere Personal Trainer, die dann halt auf lange, lange, lange Zeit miteinander trainieren, sondern halt eben immer nur über ein begrenztes Zeitfenster, bis es wieder läuft.
Das zeigt doch, dass es funktioniert hat.
Gott sei Dank. Ist immer wieder schön.
Sehr gut. Kommen die Leute auch beim Warmen und trainieren fleißig bei dir?
Ich habe gerade eine Nachricht von einer Kundin bekommen, die heute noch reinkommt, die sagt, auf gar keinen Fall gehen wir irgendwie an die frische Luft.
Ja, okay, aber sie kommen ja trotzdem zu dir rein.
Die kommen zu mir rein, ja. Aber teilweise mache ich ja auch was draußen mit den Leuten. Und
Okay.
ja, das irgendwie nehmen sie das. In Hamburg, wir kennen alle nur Schmuddelwetter. Nein, so ist es nicht. Aber wir kennen halt, dieses warme Wetter ist uns nicht so, naja, ist uns nicht so angenehm. Gerade wie es hier in Hamburg ist nicht so schön wie im Süden, glaube ich, aktuell, sondern wir haben es hier wirklich mega drückend heute. Aber so
Ja
what?
gut, das ist hier ist nicht unbedingt anders, ne? Und ich meine, ich verstehe das auch, ne? Es ist natürlich was anderes und die Leute wollen natürlich, die Motivation, sich zu bewegen, ist natürlich geringer. Aber es ist vollkommen nachvollziehbar. Es ändert aber nichts an den Problemen, die wir als Person haben und nichts daran, dass wir trotzdem daran arbeiten müssen, sei es Probleme oder generell Bewegung zu integrieren. Und ne, also ich meine, ich kann das grundsätzlich nachvollziehen. Dementsprechend passt man vielleicht auch Training hier und da ein bisschen an, aber nichtsdestotrotz, damit es halt nicht umkippst in dem Wetter, aber nichtsdestotrotz sollten wir ja was machen. Und ich meine, das ist jetzt in den letzten Jahren ja schon immer so warm und das. Wenn wir jetzt nicht gerade zu den Klimaleugnern gehen, wird es ja tendenziell eher so weitergehen. Ist die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob wir in Zukunft 3 Monate den Laden dicht machen oder ob wir jetzt versuchen, damit umzugehen. Ne? Weil es wird ja anscheinend nicht besser in den nächsten Jahren, gehe ich jetzt einfach mal von aus.
Ist ja auch in vielen Fällen so, dass wir gehen ja gar nicht in den Maximalbereich irgendwie so rein, wo wir es jetzt wirklich, zumindest jetzt in meiner Arbeit, sondern wir beschränken uns ja wirklich auf diese Feinheiten und so weiter, gerade so in den Anfangszeiten, so dass man die auch nicht, dass sich keiner mega, mega auspowert, wo man jetzt wirklich, ja, wo einen das Wetter so massiv stören kann. Klar, es gibt Unterschiede, aber in der Regel nicht. Über was spricht
Sehr
man
gut.
heute?
Das Fazit daraus, scheißt euch nicht ein, arbeitet an euren Problemstellen.
Arbeitet an euren Hausaufgaben.
Scheißt euch nicht rein hier, ne? Da haben wir hier mal Wording heute hier. Wer sagte das? Ich kann dieses Zitat irgendwo. Das ist so österreichisch tendenziell, ne? Okay, wir kommen zu unserem eigentlichen Thema. Heute Beckenschiefstand und Beinlängendifferenz, ne? Warum das die Hüftschmerzen nicht erklärt, ne? Genau
Oh
diese zwei Sachen.
ja.
Und davon hört man ja verdammt häufig, ne? Gerade wenn es um Hüftschmerzen geht.
Boah, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Oh, ich fange schon an zu stottern, ne? Wenn ich das höre, fange ich an zu stottern. Nee, aber wenn, ich habe häufig Erstgespräche, wo Kunden genau damit einsteigen. Ich habe einen Beckenschiefstand, hat mir XY gesagt. Und deshalb ist es ja nicht, wie soll man sagen, ist es ja normal, dass ich Hüftschmerzen habe. Bei dem Beckenschiefstand ist es normal, dass ich Hüftschmerzen habe. Dass, wenn ich das beim Erstgespräch höre, boah, dann, ich verstehe die Leute und natürlich können sie es nicht einschätzen, ob das wirklich so ist oder halt eben nicht. Aber gegenüber der Person, die das in den Raum stellt, ich kann nur mit den Augen rollen. Also, ich muss mich echt zusammenreißen, dass ich das nicht mitten im Termin mache, sondern meine Gedanken müsste man lesen können, wenn das mir jemand sagt, wo ich immer denke so, nein, wieder dieses Anti-Wort. Diese Anti-Wörter, die da halt verwendet werden. Und deswegen möchten wir da heute drüber sprechen. Aber ich nehme dir hier viel vorweg. Rede mal du.
Das sind wir viel vorweg. Ja, die Einleitung hast du jetzt ja schon gemacht. Da können wir ja schon fast zum zweiten Punkt gehen. Also zum eigentlichen Erklärungspunkt. Aber genau wie du ja sagst, ist es ja so, dass was gerade, wenn die vom Orthopäden kommen, ne, also häufig so gesagt wird, du hast einen Beckenschiefstand und das wird halt, das ist die Erklärung für deinen Schmerz. Und das wird halt einfach dahingestellt als die Erklärung dafür und dann, aber es wird halt, geht halt nicht drüber hinaus. Und genau das ist ja das, worüber wir jetzt reden wollen, dass zum Beispiel, warum ist es denn schief oder warum ist das überhaupt der Schiefstand ein Problem oder kommt es, ist es eher was anderes, eine Kombination aus verschiedenen Sachen, weil ja,
Die Frage ist
tendenziell
ja
ist ja die Symptomatik.
wirklich,
Ja.
sorry, ich falle dir ins Wort, aber die Frage ist ja wirklich irgendwie, gibt es das wirklich? Also ist denn ein Becken wirklich schief? Also ja, dass es mal irgendwie sich so anfühlt für Klienten, finde ich ja. Und, aber da mache ich jetzt erstmal ein großes Fragezeichen dran.
Ja, oder ist das Bein wirklich
Oder ist das Bein zu
unterschiedlich
lang
lang?
oder zu kurz?
Ist ja definitiv eine sehr wichtige Frage. Das frage ich auch immer bei Leuten, wenn die kommen, genau das erzählen, ob wie das denn diagnostiziert wurde, dass das der Fall ist. Ne? Weil definitiv wollen wir nicht verneinen, es gibt eine Beinlängendifferenz. So, das kommt durchaus vor. Aber, und da ist ein großes Aber, in einem verdammt niedrigen Prozentsatz. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir noch schon über eins kommen oder eigentlich sogar noch unter 1% liegen, wo das wirklich der Fall vorkommt. Und da sollte man sich vielleicht mal vor Augen führen, die und den Unterschied zwischen einer funktionellen und einer anatomischen Beinlängendifferenz. Ne? Also es kann durchaus sein, dass du ein funktionell unterschiedlich langes Bein hast. Das ist aber noch lange kein anatomisch unterschiedlich langes Bein. Um das nochmal direkt vielleicht zu erläutern, anatomisch unterschiedlich langes Bein ist, deine Knochen sind wirklich unterschiedlich lang. Ne? Und das ist verdammt selten. Funktionelle Beinlängendifferenz wäre, die kommt zustande, weil in deinem funktionellen System etwas dazu führt, dass du so stehst, dass gefühlt deine Beine unterschiedlich lang sind, weil zum Beispiel das Becken jetzt in Anführungszeichen schief steht, aber auch da wiederum aufgrund einer Kombination aus vielem. Ne? Und nicht, weil das Becken an sich eine generelle schiefe Position hat. Und wir müssen vielleicht überlegen, warum ist das denn so? Und nicht, ist das, das ist ja noch nicht die Ursache deines Problems, sondern weiterhin eine Symptomkämpfung. Da greife ich es auch schon ein bisschen von weg, glaube ich. Vielleicht gehen wir mal in den über, was das Problem generell an dieser Erklärung ist.
Ich find's echt, es ist so super einfach gedacht. Ich weiß nicht, warum Fachleute, nenne ich sie mal, sowas überhaupt sagen, weil es erzeugt einfach ein ultra falsches Bild bei Klienten. Und das ist wirklich, finde ich, so aus meiner Erfahrung, das kriegst du schwer raus. Du kannst ihnen alles erklären, was da, also man kann auch Muskeltests machen und orthopädische Tests und was auch immer für Tests. Und wenn es sich einmal so manifestiert hat, diese Aussage, ich habe irgendwie, mein eines Bein ist ja auch länger oder meine Hüfte ist verwrungen oder was man da nicht alles so hört, das ist ewig nicht rauszubekommen. Das ist immer wieder, wenn irgendwas auffällt, ja, dann kommt es wieder mal zum Vorschein, diese Aussage. Und also ich glaube, die Leute, die sowas sagen, denen ist gar nicht so wirklich bewusst, was damit ausgelöst wird, final im Kopf, bei Klienten. Es ist so einfach gedacht, aber so einfach ist es tatsächlich nicht.
Ja, wir versuchen uns das Ganze, das Leben so leicht zu machen. Man geht ja diese gaußsche Normalverteilung. Man holt natürlich auch einen gewissen Prozentsatz damit auch ab und lindert Schmerzen. Und ob das Problem wirklich dabei gelöst ist, ist eine andere Frage. Aber aufgrund ihres Alltags ist es vielleicht nicht mehr zu dem Problem in dem Moment kommt. Aber das Problem ist immer noch da. Ne?
Und ich finde es immer ganz interessant, wenn jetzt wirklich so ein Beckenschiefstand im Raum steht, ne? Wenn es wirklich so eine richtig anatomische Geschichte wäre, dann wäre es ja nicht so, dass man, wenn man bestimmte Bewegungen macht, bestimmte Muskeln mal ein bisschen Spannung rausnimmt, den anderen mal ein bisschen Spannung reingibt, aktiviert, dass man da sofort, also dass diese Position auch einfach mal sofort veränderbar ist. Das wäre ja bei einer richtigen Fehlstellung überhaupt nicht der Fall. Den könntest du halt einfach gar nicht beeinflussen. Aber in der Regel, und das geht nahezu an die 100%, kannst du sowas relativ schnell beeinflussen. Also von daher, diesen klassischen anatomischen Beckenschiefstand sehe ich zumindest hier nicht. Also das kann ich ganz klar sagen, habe ich bis dato noch nicht gesehen. Kann vielleicht noch über mehrere Jahre mal kommen, aber bisher ist mir das noch nicht untergekommen. Hast du das schon mal gehabt, sodass du wirklich nicht das muskulär oder ja, irgendwie, aber irgendwie auf irgendeine Art beeinflussen konntest?
Ja gut, ich habe jetzt natürlich nicht die Messmethoden, um zu messen, ob das wirklich anatomisch
Ja.
vorliegt, ne? Aber wie du sagst, ist ja die Frage, kannst du es beeinflussen, indem du zum Beispiel muskulär dann Problemstellen auftrainierst? Und das ist bisher in der Regel immer der Fall gewesen,
Ja,
ne?
ne? Genau.
Und ja, genau. Ja, genau.
Das größte Problem finde ich immer dabei, dass du das halt komplett unterschätzt wird, was so in der Belastung passiert. Also es wird immer nur so runtergebrochen auf so eine Struktur. So, das Becken hat irgendwas. In so einer Ruheposition meistens. Und es wird halt überhaupt nicht berücksichtigt, wie verhält sich das Becken oder der ganze Körper in Belastung über eine gewisse Zeit, sodass man das irgendwo auch mal beurteilen kann, was für eine Struktur ist denn da vielleicht oder was liegt da für eine Disbalance vor? Wo kommen denn irgendwelche Schutzreaktionen und Kompensationen und was verändert denn überhaupt so diese ganze Position, ne? Es wird immer so dieser Fokus auf diese Struktur gelegt und gar nicht berücksichtigt, was da so noch alles mit reinspielen kann.
Genau, es wird nicht hinterfragt, wie entsteht es überhaupt, ne? Es bleibt einfach dabei, ne?
Ja, es bleibt dabei und es wird so als statisches Thema gesehen
Genau.
und nicht irgendwie als Bewegung, als Bewegungsthema.
Und gerade bei jemandem, der Schmerzen hat, es geht nicht darum, dass es kein Problem ist, dass das Becken in Anführungszeichen schief steht. Der hat ja Schmerzen und unter Umständen spielt das ja mit rein. Aber warum steht es denn schief? Und was sind denn die ganze Kette des, was dazu geführt hat, so, ne? Deswegen sind auch in der Realität verschiedene Faktoren ja zur gleichen Zeit dafür verantwortlich, dass wir Hüftbeschwerden haben. Es ist immer der, gerade dieses Beckenschiefstand etc. ist ja eher so ein bisschen der Versuch, es auf diesen einen Faktor irgendwie runterzubrechen und es dann mega simpel irgendwie zu lösen. Wie zum Beispiel, da kommen wir später nochmal drauf, mit dem Beckenschiefstand, jetzt habe ich eine funktionelle Beinlängendifferenz und packe einfach mal eine Einlage rein. Problem gelöst. Aber so einfach ist es ja nicht. Und es ist ganz im Gegenteil, es ist ja eine Kombination von vielen und die habe ich damit nicht gelöst. Ich habe einfach nur ein Symptom ein bisschen gelindert. Und so können halt die Hüftschmerzen aus den verschiedensten Themen sich zusammensetzen, wie die generelle Gesundheit, ne, was ich für eine körperliche Verfassung habe, oder habe ich generell keine Belastbarkeit, die ich irgendwie mal aufgebaut habe, ne? Wie sieht mein Alltag aus, ne? Da ist natürlich jetzt, wir können jetzt darüber diskutieren, ist viel Sitzen schlimm? Natürlich sitzen wir relativ viel, aber das Sitzen allein ist ja nicht das Problem, sondern eher, dass es immer nur dasselbe ist. Es gibt keinen Wechsel, da haben wir ja schon in anderen Folgen drüber gesprochen, dass wir einfach nur sehr monotone Bewegungsmuster haben, keine Variabilität in den Bewegungen, die wir so über den Tag machen. Und wir aber dann ohne einen Ausgleich ganz viel Belastung kumulieren, also so, wie übersetze ich das? Also immer wieder so sich aufsummiert, ne, und dadurch halt über unsere Belastbarkeit drüber gehen. Dann aber kann das natürlich auch aus einem Training entstehen, weil wir zu keinen wirklichen Plan haben, mit dem wir da arbeiten und dementsprechend die Struktur fehlt, zu häufig Übungen wechseln. Es gibt keine planbare Progression, um hier Fortschritt zu machen und entsprechend halt auch Belastbarkeit aufzubauen, so, ne? Und dann wie auch wieder in Kompensationsmuster im Zweifel fallen. Oder wir sind, es gibt Leute, die sind also sehr auf Yoga oder das, was sie unter Mobility verstehen, nicht das, was wir hier schon mal teilweise angeschnitten haben, fokussiert sind, aber was nicht heißt, dass das schlecht ist, ganz im Gegenteil, das will ich hier gar nicht so darstellen. Aber es fehlt unter Umständen die komplette Kraftbasis, so, ne? Generell ist ja viel der Fokus auch so immer noch auf reiner Beweglichkeit, reiner passiver Beweglichkeit. Aber es fehlt vielleicht einfach die Kraft auch in der Struktur, die du brauchst, um deine, zum Beispiel in dem Fall jetzt Hüftbeschwerden im Griff zu haben. Oder wenn ich dann im Training bin und ich dann sehe, oh, es fällt mir jetzt ja eigentlich relativ leicht, weil ich es schon lange mache und dann springe ich auf einmal extrem in der Belastung, die ich mir gebe, in der Intensität, die ich im Training fahre, von jetzt auf gleich. Das ist auch so ein typisches Beispiel, das wir schon bei Sehnen angesprochen haben, aber jetzt natürlich auch in dem Fall treffen kann. Aber generell kann auch mein Verhalten grundsätzlich Thema sein, was dazu führt, wie Angstvermeidungsverhalten etc., dass ich so, wie soll ich das sagen? Ich habe Angst vielleicht vor diesen Schmerzen, deswegen passe ich mein Verhalten grundsätzlich an und dann mache das Problem größer oder es entsteht erst, ne? Dazu führen aber natürlich auch systemische Faktoren wie Regeneration, gebe ich die meinem Körper überhaupt, ne? Das muss nicht im Sport sein, das kann auch sein, ich habe einfach so krasse Arbeitstage und gebe mir aber keine Erholung, so, ne? Ich habe drauf gehört, dass wir mehr arbeiten müssen und viel mehr arbeiten müssen. Und dann habe ich das mal zu ernst genommen, habe doppelt so viel gearbeitet und schlafe nicht mehr. Und dann sind wir nämlich schon beim nächsten Punkt, dass die Schlafqualität komplett fehlt und das Stressniveau extrem hoch geht und ja, dieser Ausgleich einfach fehlt. Und dann natürlich noch, weil das alles kommt, die Ernährung einfach nur noch ist, bei Maggis zwischendrin kurz maßig ernährt. Und dementsprechend ist halt einfach ganz wichtig, sich daraus zu merken, dass nicht ein einziger Faktor häufig diesen Schmerz erklärt, sondern es eine Kombination oder eine Summe aus verschiedenen Belastungen ist und fehlender Anpassungskapazität, dass dieser Schmerz entstanden ist und nicht irgendwie so, ja, okay, dein Becken steht schief und machen wir mal eine Einlage. Ne?
Ja, es
Es
ist
ist immer
viel
eine Summe von
komplexer, ne?
vielen.
Ja, viel, viel, viel komplexer. Es ist einfach zu einfach gedacht, das sagte ich am Anfang. Da spielen so viele Faktoren mit rein. Du hast was ganz Interessantes gesagt, nämlich dieses Angstvermeidungsverhalten und sowas. Und da würde ich sagen, sprich mal nochmal ganz kurz über dieses, oh, ich sage das ganz häufig zu Klienten, dieses Selbstmonitoring. Also das ist tatsächlich bei Hüftproblemen auch echt fatal. Also nicht nur bei Hüftproblemen, auch
Ist
bei
immer
anderen
noch,
Schmerzen.
genau.
Aber dieses Selbstmonitoring und das mal ganz kurz zur Erklärung, was meine ich damit? Wenn man irgendwo Schmerzen hat und man geht ins Training und man hat so wenig Vertrauen in den eigenen Körper, dann beobachtet man jede Bewegung, jeden Schmerz und die betroffene Struktur halt so akribisch. Also der Fokus ist so extrem auf dieser Stelle. Und dieses Selbstmonitoring, das wirkt eben als Verstärker. Wenn ich so einen Mega-Fokus auf diese Struktur habe und so in mich reinhorche, dann das Nervensystem fixiert sich genau auf diesen Punkt. Und dann wird es halt sehr, ich will nicht immer sagen sensibel, aber die Lautstärkeregler sind relativ hoch. Und dazu gehört halt eben auch, wenn man so ständig das alles scannt, wie fühlt sich eine Bewegung an, wie merke ich jetzt irgendwie einen Schmerz? Oder ich gehe halt im Alltag immer wieder in diese schmerzenden Positionen, um mal zu testen, ist das wirklich noch da, der Schmerz, oder ist es besser geworden? Und dann hat man immer wieder diesen Fokus auf dieser Stelle. Man bewertet jedes Ziehen. Man fokussiert sich immer nur darauf, ist es jetzt besser oder schlechter? Und dann kommen so diese Ängste auf und dann wieder dieses Vermeidungsverhalten. Man weiß nicht so recht, oh Gott, ich habe ja eigentlich einen Fahrplan, aber weiche ich jetzt davon ab oder nicht? Oder was soll ich denn jetzt tun? Dann kommt diese Verzweiflung auf und der Schmerz wird wieder stärker. Also das finde ich super, super wichtig, dass man das einfach mal im Hinterkopf hat, dass es das gibt und dass man versucht, auch so ein bisschen sich davon loszusagen, da immer zu arg reinzuhorchen. Das System wird immer vorsichtiger in Bewegung und die Lautstärkeregler sind halt echt auf laut gedreht und der Schmerz wird stärker dann wahrgenommen. Und sehr häufig wird dann eben sowas damit verwechselt, dass etwas kaputt ist. Aber das ist halt einfach nur, man muss es einfach verstehen, dass der Fokus sehr diesen Schmerz ja, verstärken kann einfach. Nicht den Schmerz an sich, sondern die Wahrnehmung.
Definitiv sieht man halt immer wieder. Ne? Ich sage es auch Leuten: Wir machen Testing, wir machen eine Übung und dann wird erstmal so: Ach, ist es jetzt besser? Ist es jetzt besser? Und das ist halt, da ist halt auch vielleicht dazu noch ergänzt zu verstehen, auch einfach: Wir müssen das sowieso ja immer als Prozess verstehen und das wirkt ja auch nicht zwingend irgendwie 2 Minuten, nachdem wir irgendwas gemacht haben. So, ne? Also, ich meine, Es sollte sich ja, die Übung, die wir machen, sollte sich ja gut anfühlen erstmal, aber das heißt ja nicht, dass dein Problem direkt weg ist, ne? Und die Zeit musst du dem Ganzen geben. Und wie die Andrea so schön erklärt hat, umso mehr du da immer wieder drauf rumreitest, umso ja, mehr nimmst du das ja auch wahr und dann du merkst gar nicht, wie es vielleicht sogar besser wird so, ne? Oder es dauert, ne? Also dieses, ja.
Das, ja, ich finde das, ich glaube, wir haben schon mal in irgendeiner Podcast-Folge drüber gesprochen, über den internen und externen Fokus. Dass wir in
Ja.
der Reha ja immer sehr viel über, ja, am Anfang zumindest über einen internen Fokus sprechen und dahin wollen, weil wir wollen ja, dass die Leute die Muskeln mal spüren, die sie spüren sollen, einfach um sie überhaupt erstmal, um zu erlernen, wie man sie ansteuert. Aber wenn man dann eben diesen Wechsel nicht bekommt von internen Fokus auf externen, sodass man eben wieder ein bisschen rauszoomt und mal die Bewegung halt ordentlich mehr in den Fokus rückt, dann kann sowas halt eben echt einen so ein bisschen gefangen nehmen. Gefangen halten? Du weißt, was ich meine. Ihr wisst, was
Ja,
ich meine.
definitiv.
Genau. Was läuft
Ja.
denn auch falsch so in der Behandlung?
Ja, wir haben da theoretisch halt vor allem zwei Hauptprobleme und die hast du ja auch, die haben ja theoretisch ja auch schon gerade angesprochen, also habe ich jetzt schon ein paar Mal in den Raum geworfen. Das eine ist halt dieser komplette Fokus auf diesen Befund so, ne? Mit wie zum Beispiel die Beinleckendifferenz und wir klatschen einfach mal eine Einlage drauf. Und viel mehr passiert ja meistens ja auch nicht. Ich glaube, jeder, der hier zuhört, hat das schon mal irgendwo erlebt. Also nicht zwingend vielleicht selber, aber irgendwie im Bekanntenkreis etc. Ne? Ich brauche jetzt halt Einlagen so. Ne? Und ich frage halt immer Leute, wenn die bei mir sind, das teilweise noch nicht mal zwingend wegen dem Thema bei mir sind, aber wenn dann auch irgendwie rauskommt, sie haben Einlagen, dann frage ich auch so, ja, was wurde denn grundsätzlich noch zusätzlich getan? Wurde einfach nur Einlagen gegeben? Oder wurde auch mal drüber gesprochen, ob man an dem Thema, warum du Einlagen hast, vielleicht auch was auftrainieren kann. Sei das, das kann ja die verschiedensten Gründe haben, warum du jetzt die Einlage bekommst. Sei das irgendwie was im Sprunggelenk, sei das was in dem Fall, wo wir heute drüber reden, die Hüfte etc. Und ja, es sollte, glaube ich, rausgekommen sein, dass es mehr ist als einfach nur, ja, ich gebe jetzt mal die Einlage. Genauso wie, ja, anderes Beispiel hatten wir hier noch die Hüft-Tap, ne? Auch dort wird sich auch nur darauf konzentriert, wir hatten jetzt hier ein Problem in der Hüfte, Arthrose, und jetzt haben wir eine Hüft-Tap gemacht, aber nicht, was hat denn unter Umständen zu dem Problem geführt, ne? Dass das so stark belastet wurde, dass eine Arthrose entstanden ist, so, vor allem so stark entstanden ist, dass wir da einen Gelenkersatz brauchten, statt um dann halt sich auch nach dieser Tap darum zu kümmern, das vielleicht besser zu machen, damit es nicht mehr so weit kommt und du besser dich bewegst. Ne? Und das zweite Thema natürlich ist in der Behandlung, dass wir halt, das hatten wir auch schon hier zwischendrin erwähnt, dieses Chaos an Übungen so. Ne? Ich mache einfach ganz viele verschiedene Übungen ohne klare Meilensteine oder Progressionen, also wo ich ganz klar sage, okay, wir fangen jetzt hier, wie wir das jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, wir machen ein Testing. Wir haben festgestellt, Schwachstelle 1, 2, 3 sind jetzt gerade die wichtigsten. Die trainieren wir erstmal isoliert auf, bis wir Punkt X erreicht haben. Und jetzt testen wir nach und machen Anpassungen, um die nächsten Schritte zu gehen. Entweder die Struktur stärker zu machen oder die nächsten zwei Strukturen stärker zu machen, weil die jetzt mehr ein Thema sind. Oder dann halt dazu überzugehen, wieder mehr komplexere Bewegungen zum Beispiel reinzunehmen, um halt eine ganz klare Progression reinzunehmen, um es halt intensiver zu gestalten, um dich belastbarer zu machen. Ne? Also, dass du wirklich wieder Belastbarkeit entwickelst und weggehst davon, einfach nur ein Symptom zu behandeln und hinterzugehen, wirklich die Strukturen anzupacken. Ne?
Genau. Da ist jetzt Jochen auch schon ein bisschen näher drauf eingegangen, aber was dieses Belastbarkeitsmodell, was wir so als Trainer halt verfolgen sollten, wenn es um Hüftschmerzen geht, aber auch wenn es um andere Schmerzen geht. Aber erstmal ist es wichtig, progressiv zu belasten. Das Gewebe muss halt lernen, Last zu tolerieren. Und das finde ich bei, auch gerade jetzt, weil es halt mein Thema ist, mit Hüftschmerzen etc. pp., dieses auch. Gewebe muss lernen, Last zu tolerieren. Wenn wir jetzt, wie Jochen sagt, diese Meilensteine haben und dann gehen wir machen wir eine Progression und steigern unsere Übung und somit eben auch den, steigern wir auch den Reiz auf der Struktur, dann löst es halt oftmals auch nochmal so ein leichtes Schmerzmuster halt aus. Das ist normal, weil wir erhöhen ja auch den Reiz. Aber wir müssen es halt schauen, dass es halt wirklich progressiv läuft und nicht so in solche Belastungsspitzen, sondern dass es halt wirklich, wir müssen dem Gewebe eine Chance geben, halt das auch zu lernen. Und dann darf es sich auch gerne mal melden, aber das muss halt eben in der nächsten Zeit dann auch wieder sich gut relativieren und wieder abklingen und sich eben an diese neue Belastung gewöhnen. Somit bauen wir halt eben Gewebetoleranz auf. Also, und das heißt auch nicht nur Kraft, sondern halt auch Kontrolle in Bewegungen, weil man kann halt auch unglaublich viel Last bewegen, aber halt ohne Kontrolle. Und das ist was, worauf ich im Training halt auch super achte, dass man in einem bestimmten Tempo arbeitet, dass man auch wirklich lernt, über den gesamten Bewegungsraum, den man halt zur Verfügung hat, gezielt auch die Last zu bewegen und kontrollieren zu können. Wir müssen wieder Vertrauen in die Bewegung bekommen, also Angst reduzieren und diese Vermeidungsstrategien mal so ein bisschen ausschleifen. Wir müssen das Triggermanagement betreiben, also Lastspitzen vermeiden. Nicht die Bewegung generell, aber eben solche Lastspitzen und wo wir halt immer wieder einen extra Reiz auf die Struktur geben, die es einfach nicht tolerieren kann. Siehe erste Phase für irgendwelche Reha-Maßnahmen. Da ist es halt super, super wichtig, gerade bei Tendinopathien, bestimmte Trigger halt mal komplett mal rauszunehmen, weil das in Summe halt einfach viel zu viel für die entsprechende Struktur ist. Dann müssen wir natürlich eine vorhersehbare Belastung. Boah, jetzt fange ich schon an, dieses Wort anders auszusprechen, herrlich. Also eine vorhersehbare Belastung eben einfach machen, so dass man gleichmäßige Reize hat statt diesen chaotischen Wechsel. Aber auch dann später wirklich, gerade wenn es um Return to Sport geht, solche unvorhersehbaren Belastungen halt auch trainieren, dass man unsaubere Landungen trainiert etc. pp. So dass halt eben das Gewebe sich auch wirklich auf diese Sport- und Alltagssituationen gut vorbereiten kann, wenn die mal nicht so sauber laufen. Auch das gehört halt einfach dazu. Das ist so ein klares Belastbarkeitsmodell, was gut funktioniert. Viele trainieren halt einfach zu wenig aus Angst oder aus Unsicherheit oder halt eben zu chaotisch. Und da sind wir ja schon mal drauf eingegangen. Und beides verhindert halt wirklich solche Anpassung.
Definitiv, ne? Und um das jetzt nochmal einzuordnen, das haben wir aber vorhin schon gesagt, an sich ist das Becken ja nicht irrelevant, aber es ist, wie gesagt, um es auch, wenn wir uns da wiederholen, nicht der alleinige limitierende Faktor, ne? Oder der alleinige Schmerzgenerator. Oder es ist halt ein Teil des Systems. Und wir müssen halt rausfinden oder durch Testing im Prinzip differenzieren, warum das Becken in dem Fall jetzt hier ein Teil, als ein Teil des Systems mit zum Problem beiträgt, um dann das ganze System wieder zum Laufen zu bringen, um es wieder in die Balance zu bringen, ne? Also um das jetzt vielleicht mal so darzustellen, damit diese Hüftschmerzen wieder besser werden können und wir Belastbarkeit wieder aufbauen können.
Gut,
Ja.
ich glaube, haben wir alles erwähnt, was wir sagen wollten dazu.
Sehr
Es
geil.
löst immer
Super
noch
Spaß.
dieses Beckenverringung und so ein Kram löst immer noch irgendwie bei mir so ein inneres Krampfen aus, merke ich richtig, je häufiger das erwähnt wird. Es ist wirklich, also das ist wirklich das Anti-Wort. Das haben aber auch schon viele Trainer gesagt an dieser Stelle. Also ich kann dem nur beipflichten und sagen, ja, das trifft mich auch hart. Also fassen wir es nochmal kurz zusammen. Wer nur auf so Beckenthematiken, nur auf Beinlänge, nur auf Bildgebung halt achtet, der guckt sich immer nur so einen kleinen Ausschnitt an. Das ist ganz wichtig einmal zum Mitnehmen. Die Frage ist, die entscheidende Frage ist halt echt immer, wie belastbar ist das System Hüfte im Verhältnis zu dem, was es täglich leisten muss? Das ist das Entscheidende. Und dann ist eben so eine Bildgebung und solche anderen Thematiken immer nur ein Faktor. Das muss man sich schon ein bisschen mehr rauszoomen, ein bisschen größer sich anschauen. Und dann will man es natürlich nicht solche Sachen nicht einfach nur korrigieren, sondern man will halt das ganze System belastbar machen, logischerweise.
Definitiv. Hammer. Da sind wir heute perfekt in der Zeit hier. Ich glaube, ziemlich
Sauber.
genau haben wir unsere halbe Stunde getroffen.
So, und wenn jetzt noch einer mich nochmal anspricht, auf einen Beckenschiefstand oder eine Verringung. Bitte nehmt zur Kenntnis, dass es ein inneres Krampfen bei mir auslöst. Ärgert mich nicht.
Du musst jetzt den Link einrichten bei Calendly für Erstgespräch und da gibt es so eine, so ein, dann, ich weiß nicht, ob es die Funktion gibt, aber bestimmt bald, wenn dann irgendwo in der Beschreibung, was das Problem ist, irgendwas mit Beckenschiefstand steht, kriegt er den Link zu dieser Folge angezeigt. Man muss erst als Hausaufgabe, bevor das Erstgespräch stattfindet, die Folge anhören und dann wird weitergesprochen.
Finde ich super. Genauso machen wir es.
Sehr gut. Okay, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und wir konnten euch hier ja, gerade zu dem Thema, was ja sehr häufig aufkommt, was mitgeben, dass ihr mal drüber nachdenken könnt. Und wenn hier Fragen aufkommen, weil es so ein häufiges Thema ist, dann stellt die bitte in den Kommentaren, damit wir da nochmal näher drauf eingehen können. Für uns kommt das natürlich relativ klar rüber so. Also wir denken, das ist alles sehr klar, aber vielleicht ist gerade in so einem Thema, das ist uns sehr wichtig, ne, dass in solchen Themen, wenn die so häufig vorkommen und dann auch offene Fragen sind, dass wir die auch bitte gerne beantworten wollen, so, ne? Und dann gehen wir definitiv auch noch mal näher rein, und weil manchmal ist es für uns ja klarer, als es vielleicht für Betroffene ist, ne? Deswegen stellt uns bitte Fragen auch zu anderen Themen weiterhin, ne? Kommentiert. Wir sind sehr erfreut darüber. So,
Genau.
dann nerven wir uns nicht weiter, euch nicht weiter.
Uns auch nicht.
Uns auch nicht. Bis dann
Okay.
in 2
Macht's gut.
Wochen. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.